D-Radio Wissen. Update.
Dass diese Reise stattfindet, bedeutet einen Hoffnungsschimmer, aber auch nicht mehr.
Regierungssprecher Steffen Seibert heute Vormittag zur Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Minsk. Merkel spricht in der weißrussischen Hauptstadt gerade mit Frankreichs Staatschef François Hollande, Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko über eine Lösung für die Ukraine-Krise. Und es ist schon ein Erfolg, dass die vier sich überhaupt treffen. Alleine das sagt viel darüber aus, wie festgefahren die Situation ist. Das ist Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Erst im Laufe des Vormittags ist heute klar geworden, ja, alle vier Staatschefs kommen auch wirklich zu diesem Gipfeltreffen. Sicher war das nicht, denn vor allem Putin hatte vorher gesagt, dass das Treffen nur stattfinden soll, wenn sich Diplomaten und Unterhändler vorher schon auf Kompromisse geeinigt haben. Trotzdem hat unser Korrespondent Horst Kleuser hier bei D-Radio Wissen davor gewarnt, in den Krisengipfel zu viele Hoffnungen zu setzen.
Ich halte gar nichts davon, immer von der letzten Chance zu sprechen, von dem Wendepunkt. Das ist eine mühselige Sache und vielleicht muss man in der Diplomatie und in der Politik einen längeren Atem haben, von heute auf gleich diesen Konflikt beizulegen. Leider habe ich den Optimismus im Augenblick nicht.
Schon vor den vier Staatschefs hat sich in Minsk die Ukraine-Kontaktgruppe zu Vorverhandlungen getroffen. Dazu gehören Vertreter der Ukraine, Russlands, der OSZE und der pro-russischen Separatisten. Konkret geht es darum, das Minsker Friedensabkommen von September endlich umzusetzen. Von den 12 Punkten, die damals beschlossen wurden, wird bis heute praktisch keiner eingehalten. Es gibt keine Waffenruhe, internationale Beobachter dürfen nicht ungehindert berichten und eine Pufferzone in der Ostukraine ohne schwere Waffen ist auch nicht eingerichtet worden. Der ukrainische Präsident Poroschenko hat deshalb vor dem Treffen heute nochmal gefordert:
Ich reise nach Minsk und wir verlangen, dass unverzüglich und ohne irgendwelche Vorbedingungen ein Waffenstillstand eingehalten wird, dass unsere Grenzen zuverlässig gesichert werden müssen und dass alle ausländischen Truppen von unserem Staatsgebiet abgezogen werden. Sie haben hier nichts zu suchen.
Und Poroschenko hat den Ton gegenüber Russland nochmal verschärft. Er hat gedroht, das Kriegsrecht zu verhängen, wenn sich der Konflikt nicht entschärft. Das hätte zum Beispiel Folgen für die Pressefreiheit in dem Land. Außerdem würde die Industrieproduktion weitgehend auf Militärgüter umgestellt und Lebensmittel würden rationiert. Der ukrainische Außenminister Pavel Klimkin forderte vom Westen Verteidigungswaffen. Die USA haben kurz vor dem Gipfel angekündigt, Militärausbilder nach Kiew zu schicken. Auch von Russland kommen vor dem Gipfel wenig kompromissbereite Töne, sagt Korrespondentin Gesine Dornblüt im Deutschlandfunk. Und vor allem stehe Präsident Putin nicht alleine mit seiner anti-westlichen Haltung.
Er hat keinen Gegenwind in Russland. Die Bevölkerung steht hinter Putin und insbesondere dieser Aspekt mit dem Anti-Amerikanismus, nicht nur Anti-Amerikanismus, sondern dass die Menschen wirklich die USA als Feind sehen. Das ist ganz verbreitet. Da hat es diese Woche eine Umfrage gegeben. Demnach hat sich die Zahl derer, die die USA definitiv als Feind sehen, verzehnfacht im letzten Jahr. Vor einem Jahr waren das 4% der Bevölkerung, die das gesagt haben. Es sind jetzt 42.
Die Gewalt in der Ostukraine hat in den letzten Tagen wieder zugenommen. Heute Morgen wurde in Donetsk ein Linienbus getroffen. Mindestens 6 Zivilisten wurden getötet. Wie immer werfen sich beide Seiten vor, für den Angriff verantwortlich zu sein. Das ukrainische Militär meldete, dass 19 Soldaten rund um die ukrainische Stadt Debaltseve getötet wurden. Die USA beschuldigten Russland, direkt an den Kämpfen in Debaltseve beteiligt zu sein. Ein US-Militärsprecher sagte, das sei wegen der Menge der Munition und der Art der Ausrüstung offensichtlich.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das heutige Gipfeltreffen in Minsk wird auch im Netz diskutiert. Auf Spiegel Online schreibt Anton Waldheimer: So einfach wird es nicht. Wenn Minsk scheitert, wird das zuallererst einmal zu weiteren erheblichen Gebiets- und Truppenverlusten für die Regierung in Kiew führen. Auf russischer Seite ist man im Gegensatz zum Sommer in der Lage, das Geschehen in der östlichen Ukraine-Hälfte weitgehend bestimmen zu können, insbesondere den Frontverlauf. Auf tagesschau.de kommentiert der Nutzer Justiz: Die Welt blickt nach Minsk. Die Prognosen klingen pessimistisch. Es wäre schon ein Erfolg, wenn es gelänge, einen Waffenstillstand in der Ostukraine zu vereinbaren. Und wenn dieser auch hielte. Jüngste Kämpfe in Kramatorsk und bei Mariupol geben keinen Anlass für allzu große Hoffnungen. Und Ust Digital schreibt: Die Verhandlungen werden scheitern. Es spielen in diesem Konflikt zu viele Interessen mit zu vielen Beteiligten eine Rolle. Am Ende wird es auf Waffenlieferungen an die Ukraine herauslaufen. Diskutiert wird auch über den Gastgeber des Treffens, den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Der wird oft als letzter Diktator Europas bezeichnet. Fairnessverteidiger 1 schreibt dazu auf tagesschau.de: Wenn es dadurch noch zu Frieden kommt, muss man eben über seinen Schatten springen. So funktioniert Politik und Demokratie.
Was sonst noch wichtig war?
Wir waren es gewohnt, ihn bis ins hohe Alter zu wesentlichen Fragen zu hören. Seine Stimme, seine Art zu denken und zu sprechen sind uns in den Jahrzehnten seines Wirkens so vertraut geworden wie die eines väterlichen Freundes.
Bundespräsident Joachim Gauck hat den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker als großen Deutschen gewürdigt. Mehr als 1400 Gäste haben heute mit einem Staatsakt im Berliner Dom um den verstorbenen Politiker getrauert. Anschließend wurde Weizsäcker im kleinen Kreis beigesetzt. Nicht nur Gauck, sondern auch alle anderen Redner haben an Weizsäckers berühmte Rede vom 8. Mai 1995 erinnert. In der hatte er das Kriegsende als Tag der Befreiung für die Deutschen bezeichnet. Weizsäcker war Ende Januar mit 94 Jahren gestorben. Der CDU-Politiker war in der Zeit des Mauerfalls und der Wiedervereinigung Bundespräsident. Daten von Fluggästen sollen künftig in Europa gespeichert werden. Das Europaparlament hat sich damit einverstanden erklärt. Bisher hatten Sozialdemokraten und Liberale das verhindert, aus Datenschutzgründen. Inzwischen ist die Sorge vor Terroranschlägen aber größer als die Bedenken der Datenschützer. Korrespondentin Karin Bentsch mit den Einzelheiten.
Ziel ist es, die Daten aller Fluggäste in der EU zu sammeln und 5 Jahre lang zu speichern. Dazu gehören Namen, Adressen und Kreditkartennummern. Mit diesen Informationen sollen Ermittler leichter Terroristen aufspüren und deren Finanzströme verfolgen können.
Die Grünen sind weiterhin dagegen, dass Fluggastdaten ohne konkreten Anlass gespeichert werden. Sie fordern stattdessen, dass Terrorverdächtige stärker überwacht werden. Bei einem Bootsunglück vor der italienischen Insel Lampedusa sind offenbar deutlich mehr Flüchtlinge ertrunken als zunächst vermutet. Das Hilfswerk UNHCR geht von mehr als 300 Toten aus. Insgesamt seien 4 Schlauchboote in Seenot geraten. Anfang der Woche waren auf einem Boot fast 30 Flüchtlinge auf der Überfahrt von Afrika nach Europa erfroren. Die überlebenden Passagiere hatten von weiteren Booten berichtet. 2 davon wurden inzwischen geborgen. Nur 9 Flüchtlinge waren noch am Leben. Von dem 4. Boot fehlt bisher jede Spur. Der griechische Verteidigungsminister Panos Kamenos hat schon gestern verkündet, dass Griechenland nicht auf die EU als Geldgeber angewiesen ist, sondern noch Alternativen sieht, und zwar Russland, China und die USA. Russland und China haben jetzt klargemacht, dass sie gerne engere Beziehungen zur neuen griechischen Regierung hätten. Chinas Premier Li Keqiang hat den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras nach Peking eingeladen. Und auch Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat gesagt, dass er sich finanzielle Hilfe für Griechenland vorstellen kann. Gerade beraten die Finanzminister der Euro-Länder in einer Sondersitzung über die griechische Finanzkrise. Sie wollen von ihrem griechischen Kollegen Yanis Varoufakis wissen, wie sich seine Regierung in Zukunft die Zusammenarbeit vorstellt. Das Auswärtige Amt rät allen Deutschen im Jemen, das Land zu verlassen. Die deutsche Vertretung in Sanaa ist zwar noch geöffnet, aber andere Länder wie Frankreich und Großbritannien und die USA haben ihre Botschaften wegen der Spannungen im Jemen schon geschlossen. Dort haben Houthi-Rebellen den Übergangspräsidenten Abed Rabo Mansour Hadi für abgesetzt erklärt und das Parlament aufgelöst. In der Stadt Taiz gingen heute tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Aufständischen zu protestieren. Auch in der Hauptstadt Sanaa gab es Proteste.
Was noch wichtig wird?
Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten morgen in Brüssel. Hauptsächlich geht es um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, die Ukraine-Krise und das Verhältnis der EU zu Russland. Am Rande wird aber auch die Griechenland-Krise Thema sein. Morgen und übermorgen werden viele Flüge bei Germanwings ausfallen. Die Gewerkschaft Cockpit hat zum Pilotenstreik aufgerufen und das Lufthansa-Tochterunternehmen rechnet damit, dass nur gut 60% der Flüge starten können. Cockpit will erreichen, dass die Vorruhestandsregelung für Lufthansa-Piloten nicht gestrichen wird. Außerdem richtet sich der Protest gegen die Lufthansa-Pläne für neue Billigfluggesellschaften.
Und sonst in der Welt?
Nigeria lässt untersuchen, ob in Flüchtlingslagern im Land Kinder verkauft werden. Solche Vorwürfe hatten Journalisten erhoben. In den Berichten hieß es, dass in den Lagern im Nordosten des Landes hunderte Kinder Opfer von Sklavenhändlern und Vergewaltigern geworden sind. Auch Behördenmitarbeiter sollen daran beteiligt gewesen sein. Eine Untersuchungskommission soll das jetzt binnen 2 Wochen prüfen. In Nigeria sind geschätzt mehr als 3 Millionen Menschen auf der Flucht vor dem Terror der Islamistengruppe Boko Haram. In den USA kommt einer der Fälle vor Gericht, in denen es um Gewalt gegen Schwarze durch Polizisten geht. Eine Geschworenenjury hat nach Medienberichten einen weißen Polizisten angeklagt, der im November einen schwarzen Familienvater erschossen haben soll. Der Polizist soll in einem Treppenhaus auf den 28-Jährigen gefeuert haben, wie der Polizist später selbst aussagte, ohne dass sich das Opfer verdächtig verhalten hatte. Die New York Post schreibt, dass der Polizist danach keine Hilfe gerufen hat. Stattdessen soll er eine SMS an die Polizeigewerkschaft geschrieben haben. In den USA gingen in den vergangenen Monaten wegen dieses und anderer Fälle viele Menschen auf die Straße. Allerdings steht schon fest, dass die mutmaßlichen Todesschützen in zwei ähnlichen Fällen nicht angeklagt werden. Dick sein könnte bald Strafe kosten. In Puerto Rico in der Karibik sollen Eltern zahlen, wenn ihre Kinder übergewichtig sind und nicht abnehmen. Ein Gesetzentwurf dazu beschäftigt im Moment die Abgeordneten des Parlaments in dem US-Außengebiet. Geplant ist eine $800-Strafe, falls Kinder nicht innerhalb eines Jahres abnehmen. In Puerto Rico gelten fast 30% der Kinder als zu dick. Geplant ist, dass Lehrer Schüler mit Übergewicht melden. Beamte des Gesundheitsministeriums sollen sich dann mit den Eltern treffen. Falls das Übergewicht die Folge schlechter Essgewohnheiten ist, soll es für die Kinder ein Diät- und Übungsprogramm geben. Die Beamten sollen dann einmal im Monat kontrollieren, ob es eingehalten wird.
Wissensnachrichten.
Ab nach China. Dort zu arbeiten war bei Fachkräften aus dem Ausland lange Zeit ziemlich beliebt. Das ist jetzt aber nicht mehr unbedingt der Fall. Anna Kohn, ihr habt heute in den Wissensnachrichten darüber berichtet. Was ändert sich da gerade?
Eigentlich sah es so aus. Wer von seiner Firma zum Arbeiten nach China geschickt wurde, der konnte mit mehr Gehalt und einem Anschub für die Karriere rechnen. Aber jetzt berichtet eine Umzugshilfefirma, dass im vergangenen Jahr zweimal mehr ausländische Arbeitnehmer, also die sogenannten Expats, aus China weggezogen sind, als neue zugezogen sind.
Und woran liegt das?
Die Gründe dafür seien einmal zu hohe Lebenshaltungskosten. Peking ist zum Beispiel nach Tokio die zweitteuerste Stadt in Asien. Und die meisten Expats, die arbeiten eben in Peking und Shanghai, weil dort auch die meisten internationalen Firmen ihren Sitz haben. Und dazu kommt noch als Grund die starke Luft- und Umweltverschmutzung. Laut der deutschen Außenhandelskammer in China zahlen mittlerweile fast alle großen Unternehmen in Shanghai und Peking ihren Mitarbeitern auch schon eine Härte Zulage deswegen oder einen Gesundheitsschädigungsausgleich dafür, dass sie in China arbeiten.
Thema Nummer zwei, das du heute mitgebracht hast, Geigen, genauer gesagt der Klang dieser Instrumente. Worum geht's da?
Wissenschaftler aus den USA haben über 7 Jahre den besonderen Klang von besonders wertvollen alten Geigen, wie zum Beispiel Stradivaris, untersucht. Sie haben unter anderem Baupläne ausgewertet und Geigen mit Röntgenstrahlen und im Computertomographen untersucht. Und dabei kam heraus, die Schalllöcher auf der Vorderseite der Instrumente, die sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie voll der Klang ist. Je länger und schmaler diese Schlitze in Form des kleinen Buchstabens F sind, desto mehr Klang hat eine Geige. Und entscheidend ist dazu auch noch die Dicke des Instrumentenbodens. Beide Maße, die haben sich laut den Forschern im 17. und 18. Jahrhundert immer weiter verändert, sodass der Klang auch immer weiter optimiert wurde. Ob die Geigenbauer diese Veränderungen bewusst vorgenommen haben oder ob die zufällig passiert sind, wie so eine Art Mutation, das können die Wissenschaftler noch nicht sagen.
Und wir bleiben jetzt beim Klang. Pop macht's nämlich, wenn Maiskörner zu Popcorn werden. Das war jetzt auch Thema in einer französischen Studie, die gerade im Fachmagazin Journal of the Royal Society Interface veröffentlicht worden ist. Und die große Frage dabei war, wo kommt dieses Pop her?
Ja, man könnte denken, das Pop kommt daher, dass die Schale des Maiskorns reißt oder dass das Korn gegen die Pfanne prallt. Das stimmt aber alles nicht, haben die französischen Forscher herausgefunden. Es kommt vom Wasserdampf. Und man muss sich das so vorstellen, in jedem Maiskorn sind etwa 20 Milligramm Wasser. Der meiste Teil davon ist flüssig. Wenn das Maiskorn aufbricht, lässt der Druck im Korn nach und das Wasser verdampft innerhalb einer Zehntelsekunde. Und daher kommt das Pop.
Aber wenn es in der Pfanne liegt, das Popcorn, dann poppt es ja nicht nur, sondern hüpft auch noch hoch.
Genau, das hat die Forscher auch interessiert, wie es das macht. Dafür haben sie ein Maiskorn auf eine heiße Platte gelegt und eine Hochgeschwindigkeitskamera darauf gerichtet. Und das Ergebnis war, die Schale des Korns platzt auf und dabei fährt das Korn in der Regel so eine Art kleines Bein aus Stärke aus. Und das nutzt es, um sich abzustoßen und einen Salto mit fast 1,5 Umdrehungen zu machen, also in der Regel.
Also funktioniert es nicht wie eine Rakete mit einem Rückstoß aus dem Wasserdampf, den du eben erwähnt hast, sondern eben anders.
Genau, während es plopp macht, also während der Wasserdampf ausgestoßen wird, bewegt sich das Korn nicht. Also es gibt keinen Raketeneffekt. Letztendlich ziehen die Wissenschaftler die Schlussfolgerung, dass das Popcorn zwei Arten von Bewegung vereint. Das Ausstoßen von Wasserdampf, das funktioniert ähnlich wie bei einer Pflanze, die so zum Beispiel ihren Samen herausschleudert. Beim Hochhüpfen verhält sich das Popcorn aber ähnlich wie ein Tier, das sein Bein nutzt, um sich abzustoßen. Nur nutzt das Popcorn eben keine Muskelkraft.
Dankeschön, Anna Kohn aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Tag fing trüb an, aber heute Abend ist es vielerorts klar und so geht es morgen auch weiter. Wenn sich der Nebel aus der Nacht aufgelöst hat, kann es vor allem im Süden und in der Mitte Deutschlands schön sonnig werden. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad. Bei längerem Sonnenschein wird es auch ein bisschen wärmer.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. und als Podcast auf deradiowissen.de.